herzlich willkommen zurück beim Salzburg Summit. Wir sprechen jetzt mit Monika Köppel-Turina, die Chefin von Eco Austria. Monika, herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Monika, du beschäftigst dich aktuell mit einer natürlich sehr, sehr spannenden Frage, die Lohnpreisspirale. Wir haben die letzten 12 Monate sehr viel darüber gehört. Gibt es die Lohnpreisspirale wirklich? Was ist da der aktuelle Stand?
Naja, natürlich gibt es die, weil es ist so, dass die Löhne sind zwar wichtig für den Erhalt der Kaufkraft der Konsumentinnen, aber sind natürlich ein Produktionsfaktor der Unternehmen. Das heißt, wenn ich die Löhne um 10% erhöhe, wird Teil davon dann mit der Preiserhöhung abgefedert werden müssen. Insbesondere in Branchen, die mit niedrigen Margen zum Beispiel arbeiten, die haben ja gar nicht so viel Spielraum, mit der Profitmarge dann runterzugehen. Wie stark dieser Effekt ist, ist noch nicht so ganz klar. Es gibt erste Schätzungen für Österreich von der ÖNB, die sagen, 1% Lohnerhöhung ist mindestens 0,3% Inflation. Ich würde sagen, es kann sogar stärker sein als das, weil diese Schätzungen wurden in Zeiten gemacht, wo die Inflation noch niedrig war. Und heutzutage würde ich eher erwarten, dass es eher höher als das ist. Das heißt, wenn wir jetzt nächstes Jahr einen Lohnabschluss haben, das signifikant über derzeitigen Prognosen liegt, dann müssen wir auch unsere Inflationsprognosen mindestens um 1-2% nach oben korrigieren.
Das heißt, wenn die Gehaltserhöhungen in einer gewissen Höhe generell kommen, treibt das wieder die Inflation nach oben?
Selbstverständlich. Und das führt dann im zweiten Schritt dazu, dass natürlich man wieder die Inflation den Konsumentinnen abfedern will. Und so dreht sich die Spirale. Und das muss man eben diesen Mechanismus verstehen, weil am Ende des Tages haben ja die Konsumentinnen nicht mehr davon, wenn sie die höheren Löhne einfach dann wieder in höheren Preisen bezahlen müssen.
Das
ist ein rein nomineller Effekt, da ist kein Realgewinn. Und was sinnvoll wäre, dass mindestens Teil der Kaufkraft der Konsumentinnen in einer Art und Weise zu erhalten, die nicht die Produktionskosten der Unternehmen erhöht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel oder gebe dir ein Beispiel: Lohnnebenkostensenkung würde die Produktionskosten der Firmen gleich halten, aber das, was ich hier erspare, könnte ich dann in den höheren Löhnen auszahlen. Und wenn der Arbeitsmarkt so wie jetzt sehr eng ist, sehr viele Menschen suchen Arbeitskräfte, dann werden sie natürlich Teil dieser Lohnnebenkosten, einen großen Teil der Lohnnebenkosten den anbieten, den Arbeitnehmerinnen, weil es lohnt sich, Leute zu holen. Und da würde ich vorschlagen, rasen wir die Steuern ein bisschen runter oder die Abgaben, da entlasten wir die Unternehmen, wir sichern die Kaufkraft trotzdem und die Spirale dreht sich hoffentlich ein bisschen weniger.
Ich meine, das ist jetzt in dieser Dimension, habe ich das auch bisher nicht wirklich verstanden und gesehen. Wenn wir das nicht tun, dreht sich die Spirale ständig weiter nach oben.
So ist es. Es ist natürlich eine Variante, die wir nicht sehen wollen. Aber selbst wenn wir diesen ersten Schritt machen, wir sagen, wir haben einen Lohnabschluss in einer zweistelligen Höhe, da ist die Inflation bei uns nächstes Jahr höher, da sind die Lohnstückkosten der Unternehmen höher und unsere Wettbewerbsfähigkeit international leidet darunter. Also insbesondere, wenn es um Unternehmen geht mit einem hohen Export-Exposure. Wenn es eine Dienstleistung ist, die nur lokal tätig ist, ist das noch nicht so schlimm für die Wirtschaft. Aber viele Industrieunternehmen, Startups, Leute, die im internationalen Märkten unterwegs sind, die sind dann nicht mehr kompetitiv. Das ist auch der Grund, warum wir das grundsätzlich stoppen sollen, bevor es außer Kontrolle gerät.
Zumal es keinen realen Dazugewinn für die Leute bringt, wenn sie nur immer dieselbe Kaufkraft erhalten durch
so
die Maßnahmen.
Ist es ganz genau, weil die nominelle Lohnerhöhung wird dann durch höhere Preise wieder gefressen.
Ich glaube, dass der Wettbewerbsfaktor, den sollten wir wirklich noch einmal betonen. Es ist ein Riesenunterschied, wenn Spanien 1% Inflation hat, die Gehälter um 1%, sagen wir jetzt salopp, anheben muss und wir um 10%, sind wir da noch kompetitiv in einem europäischen Markt?
Ganz genau. Also für die Firmen, die exportorientiert sind, ist das natürlich ein Thema. Und das sehen wir in der Industrie. Das ist in Österreich noch nicht so dramatisch, aber die Zahlen aus Deutschland zeigen uns genau das Problem. Wir sind schon aufgrund der Energiepreise nicht so wirklich kompetitiv. Da ist die Auftragslage einfach nicht gut. Und wenn noch die Lohnstückkosten dazu kommen, zusätzlich zu dem Problem, dass wir mit Gas- und Strompreise haben, dann haben diese Unternehmen tatsächlich keine guten Aussichten. Und das betrifft tatsächlich bei uns primär die Industrieunternehmen, die erwirtschaften 80% der Umsätze direkt und indirekt im Ausland.
Im Ausland. Das heißt, Lohnsteuer sozusagen, Senkung, müsste sofort kommen.
Abgaben, andere Abgaben der Unternehmen, sodass sie sagen, der Kostenfaktor gleich bleibt für die Unternehmen oder mindestens nicht stark steigt, womit man sozusagen mindestens Teil davon dann in die Löhne geben kann. Und da habe ich die Kaufkraft erhalten, aber die Kosten nicht steigen lassen. Das ist sozusagen diese Balance, die betrifft.
Siehst du die Anzeichen der Politik, dass man in diese Richtung nachdenkt?
Naja, letztes Jahr war das tatsächlich so. Also das ist vielleicht auch etwas, was schon wieder vergessen worden ist, dass wir letztes Jahr eine Steuersenkung Auswirkung hatten. Wir hatten relativ viel an der CO2-Steuer wieder zurückbekommen. Wir haben die steuerfreien Prämien gehabt in den Unternehmen. Wir haben die Abschaffung der kalten Progression gehabt. Und all das waren genau diese Instrumente, wo wir sagen, da verzichtet der Staat vielleicht ein bisschen auf sein Geld. Kurzfristig kann der Kaufkraft erhalten, aber die Unternehmen müssen die Kosten nicht tragen. Also das wurde schon gemacht und in dieser Form müssen wir es natürlich am besten fortsetzen.
Spielt der Arbeitsmarkt generell eine wichtige Rolle als Hebel in der Inflationsbekämpfung?
Enorme, ich würde sagen die wichtigste, weil einer der Gründe, warum die Inflation in den letzten Jahrzehnten so niedrig war in Österreich auch, ist die Tatsache, dass wir einen sehr guten Arbeitsmarkt aus der Perspektive der Firmen hatten. Es waren viele Leute am Arbeitsmarkt verfügbar, man hat sich aussuchen können, man hat sie nicht so vielleicht stark um sie kämpfen müssen. Jetzt ist aber anders. Jetzt haben wir demografiebedingt enormen Arbeitskräftebedarf. Und das heißt, die Verhandlungsmacht liegt bei den Arbeitnehmerinnen stärker als in der Vergangenheit. Das heißt, wir müssen mit diesen höheren Lohnabschlüssen rechnen. Und die werden der Haupttreiber strukturell sein für die Inflation in den kommenden Jahren. Also wenn wir wirklich mittelfristig kompetitiv bleiben wollen und Inflation senken, dann müssen wir dafür sorgen, dass der Arbeitsmarkt gut funktioniert. Kinderbetreuung, Hortbetreuung, Vereinbarkeit, Beruf, Familie, Migration, ganz wichtiges Thema. Wir haben in Österreich demografiebedingt einfach keine Menschen mehr, die wir zur Verfügung stellen. Die müssen wir qualifizierte Leute vom Ausland holen. Wir dürfen uns nicht in eine Festung setzen. Wir müssen dafür sorgen, dass es mehr Leute kommen. Auch ältere Leute arbeiten lassen, jüngere Leute arbeiten lassen. Wir denken oft an die Personen, die vielleicht die letzten paar Jahre des Arbeitslebens verlängern sollen. Wir vergessen aber, dass strukturell auch die ersten paar Jahre viel, viel später beginnen als in der Vergangenheit, weil Leute länger studieren. Die können wir auch Anreize setzen und natürlich auch heimische Arbeitslose, weil die Gruppe ist ja noch immer da und hier können wir mit Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik, eine Reform des Arbeitslosengeldes, solchen Instrumenten auch mehr Anreize setzen, dass diese Menschen auch an Arbeitsmarkt teilnehmen, also beziehungsweise Beschäftigung finden. Das würde diesen enormen Druck aus der Löhne ein bisschen wegnehmen, aber auch den Druck aus den öffentlichen Finanzen, weil die Pensionen sind der Grund, warum die Regierung sich schwer tut, die Lohnnebenkosten zu senken, weil man muss die Pensionen finanzieren. Das heißt, wenn ich Arbeitsmarkt repariere, dann repariere ich sozusagen den Lohndruck und dann repariere auch die Ausgabenseite. Das ist der Hebel zu mittelfristigen standortpolitisch und Inflation.
Ganz wichtige Punkte. Ich würde trotzdem, wenn wir schon die Gelegenheit haben, mit dir zu sprechen, noch ein Thema aufmachen, das vielleicht ein bisschen ausführlicher ist, nämlich andere Hebel in der Inflationsbekämpfung. Wir haben ja im Vergleich zu der EU eine deutlich höhere Inflation. Jetzt ist vielleicht Arbeitsmarkt ein Thema, Lohnpreisspirale ein zweites. Wo können wir weitere Maßnahmen setzen, um die Inflation zu bekämpfen? Sollte man mit Preisobergrenzen arbeiten, gibt es verschiedene sonstige Möglichkeiten?
Nein, Preisobergrenzen würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Das ist ein Instrument, das Markt verzerrt und ist eigentlich auch nicht wirklich treffsicher. Es ist teuer, weil wenn ich sage, ich führe eine Preisobergrenze für viele Produkte, da muss ich das entweder finanzieren aus den Staatsbudgets oder es kommt zu Knappheiten. Das haben wir in Ungarn gesehen. Wenn ich das nicht subventioniere, da gibt es auf einmal keinen Sprit. Wenn ich subventioniere, ist es aber sehr teuer, weil ich sehe diese Maßnahme für alle Einkommensgruppen gleich. Da kann sich jeder im Supermarkt jetzt was Billiges kaufen. Also das würde ich jedenfalls nicht empfehlen. Ich würde treffsichere Maßnahmen empfehlen, nach wie vor Einmalzahlungen oder Mehrmalzahlungen für betroffene Gruppen. Und da denke ich insbesondere auch an Personen ohne Erwerbseinkommen, weil Erwerbseinkommen wird ja durch Lohnverhandlungen gesichert. Aber arbeitslose Personen da vielleicht immer wieder was tun oder bei der Notstandshilfe, bei der Sozialhilfe, weil das sind wirklich die Gruppen, was besonders problematisch ist und die bekommen keine Löhne, die dann angepasst werden. Also treffsichere Maßnahmen, die sind günstiger fürs Budget und die wirken auch nicht so nachfragestimulierend, weil einer der Gründe, warum bei uns die Inflation tatsächlich höher ist als in anderen Ländern, ist die Tatsache, dass wir sehr viel Kaufkraft gesichert haben. In den Löhnen, aber auch durch die Einmalzahlungen, durch die Transfers, die letztes Jahr gefallen sind. Man hat bei uns stärker konsumiert als woanders. Wir sehen, dass in der Gastronomiepreise, in der Hotelleriepreise, die waren viel, viel höher und viel mehr gestiegen als in anderen EU-Ländern. Die machen einen großen Teil des Unterschieds zur Eurozone aus. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich auch mit der Tatsache abfinden, dass wenn ich Kaufkraft jedem sichere am Markt, dann wird die Inflation nicht runtergehen, weil es wird einfach weiterhin konsumiert. Manche Gruppen, vielleicht die mit besonders hohem Einkommen, sie müssen vielleicht in Kauf nehmen, dass es ein Teil der Kaufkraft verloren geht. Weil ich habe geldpolitisch Zinsen jetzt als Instrument, aber wenn ich sie permanent konterkariere mit Fiskalpakete, mit zu viel Nachfragestimulation, dann natürlich wird das viel länger dauern, bis die Situation wieder beruhigt.
Und ist die Zinspolitik gut, dass man die Zinsen immer wieder anhebt? Laufen wir hier nicht die Gefahr, dass man die Wirtschaft schwächt?
Natürlich laufende Gefahr, weil das ist ja das Ziel der Übung. Also das muss man auch natürlich klar ansprechen. Was bewirkt Zinspolitik? Die bewirkt, dass es weniger konsumiert wird, weil es sich lohnt mehr zum Sparen. Das geht dann natürlich direkt ins Minus vom BIP. Es wird weniger investiert, es wird weniger gebaut. Also die Nachfrage wird geschwächelt und das ist ja eigentlich das, was wir damit erreichen wollen. Weil zu starke Nachfrage bedeutet hohe Inflation.
Das aber ist, zu starke Dosis wäre auch tödlich.
Ne? Zu starke Dosis bedeutet tiefere Rezession möglicherweise. Aber ohne diesen Zinsschritt werden wir die Inflation natürlich nicht bekämpfen können.
Energiethema?
Energie spielt noch eine Rolle, wobei da muss man fairerweise sagen, dass das auch ein bisschen ein Timing-Thema ist. Wir vergleichen uns gerne mit Spanien. Die haben aber diese Welle schon früher gehabt. Die haben die auch genauso stark gehabt wie wir. Wir sind jetzt sozusagen nach der Kurve. Warum? Weil in Spanien gibt es diese Spotverträge, die sind viel stärker abhängig von der Großmarktpreise. Bei uns ist das bei den Konsumentinnen eigentlich erst im Herbst 2022 angekommen, obwohl die Großhandelpreise schon früh angestiegen sind. Aber aufgrund der relativ starren Marktes in Österreich, viele haben langfristige Verträge, die werden dann sukzessive ersetzt, das ist dann erst später gekommen. Das heißt, die Länder, die jetzt sagen, gut, wir haben jetzt keine große Energieinflation mehr, die haben es einfach früher gemacht. Und in 2-3 Monaten sind wir eigentlich auch dort, wo Spanien ist, glaube ich, auch ohne zusätzlichen Maßnahmen. Man beruft sich immer auf diese spanischen Modelle, aber ich denke, dass es auch ohne das spanische Modell wäre, die Situation nicht so viel anders.
Die Industrie hat, glaube ich, kommuniziert, dass für die Industrie betrachtet sie in Rezession sind. Hast du da einen zuversichtlichen Ausblick, zum Beispiel auf die zweite Jahreshälfte und 2024?
Also ich würde sagen, dass die Neuanpassungen der Prognosen schon in einer realistischen Art und Weise sind. Es gab vor 2 Tagen eine Neuanpassung der neuen Prognosen für Österreich, von der IMF und auch von Kollegen von anderen Forschungsinstituten, die wurden nach unten angepasst und es ist ungefähr dort, wo wir auch schon länger die Situation sehen. Es war tatsächlich immer so, dass wir haben immer davon gewarnt, dass die Energiesituation leider länger so bleibt. Das heißt, das Problem wird sicher noch ein paar Jahre dauern. Die anderen Institute waren da deutlich optimistischer und die passen jetzt auch nach unten an. Da sieht man, dass wir sind in einer Stagflation. Manche Bereiche, eben exportorientierte oder besonders energieintensive, die sind tatsächlich in einer Rezession. Im Summe sind wir nicht in einer Rezession. Es ist nicht wie in Deutschland, aber es wird kein gutes Wachstum sein.
Nur kurzfristig oder?
Eher für die nächsten paar Jahre, weil wie gesagt, die Energieproblematik, die verschwindet ja nicht. Also wir reden da nicht mehr so viel, weil das ist vielleicht medial nicht mehr so ein Thema ist, aber das, was letztes Jahr war, war besonders, aber die Entspannung, die wir jetzt hatten, die ist auf einem signifikant höheren Niveau als vor dem Krieg. Das heißt, wir rechnen mit doppelt so hohen Gaspreisen oder dreifachen Elektrizitätspreisen als vor dem Krieg. Und die werden aber die nächsten paar Jahre so bleiben. Und das ist das, was dann sozusagen die Industrieunternehmen, die energieintensive Unternehmen die nächsten paar Jahre eher Schwierigkeiten beraten will. Und da kann man nicht schnell wachsen.
Heißt auch für das Startup-Ökosystem, dass die Verfügbarkeit des Risikokapitals als die nächsten Jahre weiterhin verhalten bleiben wird.
Richtig, also ich glaube, viele gehen davon aus, dass die Zinsen eine Weile jetzt so auf diesem Niveau bleiben. Die Startups haben massiv davon profitiert, dass Geld in den letzten Jahren halt billig war. Und es gab sehr viel Kapital. Jetzt kommt diese Korrektur und die Zinsen wurden wieder erhöht. Ich glaube nicht, dass sie noch mehr erhöht werden, aber die werden auch nicht schnell gesenkt. Das heißt, 2 Jahre wahrscheinlich müssen wir mit diesem Zinsniveau rechnen. Das ist für die Startups natürlich jetzt bitter für die Anschlussrunden.
Was ist insofern abschließend Gebot der Stunde für die Wirtschaft? Auf die Kosten schauen, Effizienz steigern?
Genau, also angebotsseitige Politik ist das Schlüsselwort. Also wir haben sehr viel nachfrageseitig gemacht in den letzten Jahren. Wir haben da Pakete geschnürt, wir haben mit Zahlungen gearbeitet. Die strukturellen Probleme muss man lösen, kompetitiv zu bleiben. Also ich würde zum Beispiel sagen, was die Deutschen jetzt mit dem Industriestrompreis probieren, das halte ich für eine falsche Maßnahme, weil das ist einfach Status quo, erhalten wir einen Status quo, zahlen wir, subventionieren wir. Nein, das Geld, das ich in den Industriestrom stecken würde, stecke ich lieber in Ausbau eines Wasserstoffnetzes, weil da weiß ich, dass es in 10 oder 15 Jahren das werde ich brauchen und das löst mir das Problem strukturell. Arbeitsmarkt, strukturelle Themen angehen, Pensionen, Verfügbarkeit der Kinderbetreuung, und so weiter. Strukturell standortsichern, angebotsseitig, Innovationspolitik, Deregulierung, haben wir bei der Rede von Kanzler Nehammer gestern gehört, der hat das richtig identifiziert. Standortpolitik wieder ernsthaft betreiben.
Gut, dass du mich daran erinnerst. Der Kanzler hat gestern auch über die Frage gesprochen, wie viel wir arbeiten sollen an die Expertin. Wie viel sollte man jetzt arbeiten in der Zukunft?
Naja, also wir haben auch Berechnungen dazu gemacht. Wir haben uns das einmal angeschaut. Was würde dann bedeuten, wenn wir jetzt auf einmal nur 32 Stunden arbeiten? Das würde natürlich einen massiven Produkteinbruch bedeuten. Weil selbst wenn wir davon ausgehen, dass es einen leichten Produktivitätseffekt dadurch gibt, der fairerweise in der Literatur nicht wirklich gefunden worden ist, das ist wishful thinking, dass man glaubt, dass wir auf einmal so viel produktiver sind, wenn wir kürzer arbeiten, dann bedeutet das, dass wir entsprechend weniger produzieren. Es gibt Unternehmen, wo es vielleicht durchführbar ist, wie in der Kreativbranche, aber eine klassische Dienstleistung oder Industrieproduktion, die kann nicht viel produktiver werden dadurch, dass man kürzer arbeitet. Das bedeutet, wir haben noch weniger Leute am Arbeitsmarkt, wir haben noch stärkeren Fachkräftemangel und wir haben einfach weniger Produkt, weniger BIP. Also das sind die Kosten, die ich, glaube ich, nicht tragen würde.
Wäre das eine Gefahr für das Sozialsystem?
Na, absolut, weil natürlich daraus aus der Steuer muss ich auch noch, eben aus dem BIP kann ich erst Steuern bezahlen und aus den Steuern kann ich meinen Sozialstaat erhalten und aus den Abgaben, wenn weniger produziert ist, auch weniger zu verteilen.
Monika, danke vielmals für all diese Insights, sehr spannende, anregende Themen. Ich hoffe, dass die Politik, ich würde das jetzt umformulieren, die Zeit der Hausaufgaben nützt und strukturell arbeitet und nicht sozusagen nur die Nachfrage stimuliert, sondern hier die Hausaufgaben gemacht werden, damit wir fit für die Zukunft sind.
Das ist eine undankbare Aufgabe für die Politik, weil die Früchte tragen erst wahrscheinlich die Nachgänger in der Regierung, aber das ist das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen.
Danke vielmals, Monika. Wir sind beim Salzburg Summit. Monika Kurbel-Turina war bei uns und wir melden uns mit den nächsten Speakerinnen und Speakern. Stay tuned, bis gleich.